Okay, jetzt super. Ich freue mich, dass doch fast alle gekommen sind, trotzdem, dass wir umgezogen sind. Ich habe vorhin hier gesessen und habe mich daran erinnert, wie ich die ersten Gottesdienste in unserer Gemeinde verbracht habe und oft in der Woche hingefahren bin und dann mich auf den Altar gesetzt habe oder auf die Stufen und einfach die Zeit genossen habe, dass Jesus da ist. Einfach ich und der Herr, das hat mir gereicht. Und ich glaube, dass solche Zeiten, wo wir Jesus allein persönlich in unserer ganz persönlichen stillen Zeit suchen und ihm begegnen, dass sie wertvoll sind, dass diese Zeiten uns auch durchtragen, wenn es uns mal schlecht geht und der Geist Gottes kommt, uns wieder in die Hand nimmt und uns füllt. Das ist, soweit ich informiert bin, der 7. Aufenthaltsort der Gemeinde. 7. mit Königslutter. Genau, habe ich mit eingerechnet, war mir klar. Das ist schon sehr außergewöhnlich für eine Gemeinde, innerhalb so vielen Jahren umzuziehen. Und was will ich damit sagen? Wir haben keine bleibende Stadt. Haben wir nicht. Eine zukünftige suchen wir. Es geht darum, was kommt auf uns zu, wie verarbeiten wir das und wie vermitteln wir das, wie geben wir das weiter, damit dann auch noch gerettet werden. Ich habe ein kleines Lied mitgebracht.
Wir werden tanzen und jubeln und lachen, wenn wir vor Jesus stehen. Gott wird ein Fest für uns machen, wie eine Hochzeit so schön. Wir werden tanzen und jubeln und lachen, wenn wir vor Jesus stehen. Gott wird ein Fest für uns machen, wie eine Hochzeit so schön. Und Gesang ist dann alles gefüllt, wenn wir bei Jesus angekommen sind. Unsere Sehnsucht ist dann endlich gestillt, Gottes gute Herrschaft beginnt. Wir werden tanzen und jubeln und lachen, wenn wir vor Jesus stehen. Gott wird ein Fest für uns machen, wie eine Hochzeit so schön.
Wenn wir vor Jesus stehen, Gott wird ein Fest für uns.
Mein Predigtthema heute ist die Hochzeit des Lammes. Und wie komme ich dahin? Wie komme ich zu dieser Hochzeit? Und wie kann ich andere mitnehmen? Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht vor der Predigt und habe überlegt, ist das überhaupt dran? Kann ich das überhaupt bringen für die Gemeinde? Ist das nicht zu heavy? Fordere ich sie damit ich eventuell heraus? Und ich habe dann eines Morgens um 4 Uhr bin ich wach geworden, letzte Woche, und habe echt ganz aufrichtig im Herzen gebetet, habe gesagt, Herr, du musst mir helfen, ich weiß nicht, was ich predigen soll. Ich weiß nicht, was dran ist. Bitte, hilf mir. Und bin dann wieder eingeschlafen und habe von einer riesigen Hochzeit geträumt. Eine riesige Hochzeit, wo alle total erfüllt waren, wo es einfach schön war. Bin dann aufgewacht, so gegen 7 Uhr, gesagt, okay, das Predigtthema steht. Die Hochzeit des Lammes. Komm her, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Die Frau, die zu ihm gehört. Dann nahm er mich im Geist auf einen sehr hohen Berg mit und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, Jerusalem, Stadt des Friedens, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen ist. Das irdische Jerusalem und das himmlische Jerusalem, die Braut des Lammes. Gottes Herrlichkeit erfüllte sie und sie leuchtete wie ein überaus kostbarer Edelstein. Sie funkelte wie ein Diamant. Dann hörte ich Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Viel mehr Musik, als wir hier machen. Ich weiß nicht, wie viele Musikinstrumente dabei sein werden, aber das wird raumfüllend sein. Ich weiß nicht, wo Gott in den Multiversen oder Universum oder im All überhaupt seinen Platz hat, aber ich weiß, wenn er das alles geschaffen hat, dann wird der Jubelgesang mit denjenigen, die errettet sind und vor dem Lamme stehen, überwältigend sein. Vielleicht kann ich ja meine Kongas mitnehmen. Es klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen. Halleluja, gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Gott, der mächtige Gott. Es herrscht unser Gott, der mächtige Gott. Ich bin Nachrichtenfreak, ich sehe mir ein paar Mal pro Tag mehrere Nachrichtenforen an und ich bin immer unwahrscheinlich negativ berührt, was in den Nachrichten rüberkommt. Wie Herrscher, wie Regenten, wie Präsidenten, wie Kanzler Macht übernehmen und Macht nach ihrem Gusto verteilen. Dann wird predigt einer, dass er nicht angeklagt wird. Er predigt um Erbarmen, obwohl er noch gar nicht angeklagt ist. Einfach um vorzubeugen, dass wenn es knallt, er auf der sicheren Seite steht. Aber hier steht, Halleluja, gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Ich habe immer früh gedacht, ich bin die Braut Christi als wiedergeborener Christ und ich habe auch meine Erlebnisse gehabt. Aber das ist vom Evangelium her, von der Offenbarung her, kann man das auch anders verstehen. Dass die Braut des Lammes wirklich das himmlische Jerusalem ist, das vom Himmel herabkommt auf die Erde und alle, die darin wohnen. Die Hochzeit des Lammes, strahlend weiße Leinwand, hatte Gott ihr dazu geschenkt. Denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Und dann befahl mir der Engel, schreibe, glückselig sind alle, die zum Hochzeitslahl des Lammes geladen sind. Glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Das heißt also, Gott sagt, glückselig sind diejenigen, die eingeladen werden und eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Glückselig. Eine überaus große Freude. Du bist mit einmal dabei und denkst, oh, eigentlich habe ich es gar nicht verdient. Eigentlich bin ich ja doch ein ganz schöner, ja, ich bin nicht so der Typ, der so
Halleluja, und Jesus kommt bald und lass uns, ich bin eher, aber glückselig bist du, sind wir, wenn wir eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Glückselig. Und es kommt noch härter. Die Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes. Schreibe, glücklich, selig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Woher kommt das? Wie kam Johannes da drauf? Wir kennen ein Hochzeitslamm aus der Bibel, ein Hochzeitsfest aus der Bibel, wo Jesus der Frau sagt, gehe und hole die Fässer mit dem Waschwasser, dem Reinigungswasser. Und sie kam wieder und das Reinigungswasser war reiner Wein. Und der Hausherr fragte, der Bräutigam, wieso haben wir den Wein, den besten Wein zum Schluss? Normalerweise gibt man den besten Wein am Anfang. Und wenn dann alle betrunken sind, gibt es den schlechteren. Dann merkt man das nicht mehr so. Ne? Aber hier gab es den besten Wein zum Schluss. Es war Reinigungswasser. Jesus hat Reinigungswasser kommen lassen. Reinigungswasser, das bei der Sitte der Juden dazu diente, sich vor dem Mahl zu reinigen. Oder vom Essen oder was weiß ich, sich zu reinigen. Und dieses Reinigungswasser, das den äußeren Menschen reinigt, hat Jesus in den besten Wein verwandelt. Und in der gesagt, das ist mein Blut, das euch reinigt von aller Schuld. Vergossen für eure Sünden. Dass dieses Reinigungswasser, Ariel ist grüßen, dass dieses Reinigungswasser, Jesu Blut, vergossen wurde, dass er dafür gelitten hat, damit wir leben können. Er hat uns erkauft, herausgeholt aus den Nationen, zusammengeschlossen, hat uns abgesondert, das heißt heilig sein, abgesondert von dem Rest der Welt, die nicht wollten, und hat uns gesetzt, damit wir Frucht bringen. Heilig, sagt der Herr, sollt ihr sein, heilig. Und ich will noch eine Stelle aus Matthäus 22, 1 bis 14 bringen. Das hat auch viel damit zu tun. Und Jesus sagte ihnen noch ein Gleichnis. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichten wollte. Gott, der Vater, hat gesagt, das Lamm heiratet, ich will ihm eine Hochzeit ausrichten. Das war in Israel früher so üblich. Ich will das jetzt nicht weit groß ausbreiten. Da musste der Bräutigam zu dem Brauteltern und ein Glas und musste werben und tralala. War sehr aufwendig, die Hochzeit in Israel. Ist bei uns heute einfacher. Meine Tochter heiratet im März. Aber auch schon ganz schön, man macht sich schon seine Gedanken. Und als es soweit war, schickte er seine Diener los, um die er, der König, zum Fest eingeladen hatte, zu rufen. Stell dir vor, du kriegst eine Einladung zum Fest. Was machst du? Ziehst du die Krawatte an, die du sonst nicht trägst? Nach einigermaßen saubere Strickjacke, eine neue Hose. Von Unterwäsche will ich gar nicht sprechen. Aber du bereitest dich vor. Du bist zur Hochzeit. Du gehst dort, wow, ich bin zur Hochzeit eingeladen. Nein! Endlich mal ordentlich futtern. Nein, du freust dich total auf die Hochzeit. Aber in dem Fall war es anders. Diejenigen, die zum Fest eingeladen wurden, kümmerten sich überhaupt nicht darum. Der eine hatte auf dem Feld zu tun. Oh, ich kann nicht kommen, ich habe noch so viel Arbeit. Gut, das ist eine Hochzeit des Königssohnes, aber das Feld ist mir momentan wichtiger. Meine Sachen sind mir wichtiger, als zum Fest des Königssohnes eingeladen zu sein. Der andere im Geschäft. Alle hatten Ausreden. Ich bin busy. Da kann ich nicht kommen. Ich habe auch nicht das nötige Kleingeld für die Kutsche. Ich bleibe zu Hause. Einige jedoch packten die Boten, misshandelten sie und brachten sie um. Ich will jetzt keine Geschichtslehre machen. Aber das Volk Israel, das eingeladen war zum Fest am Anfang, weil du das Kleinste bist aller Nationen, werde ich mich in dir verherrlichen und werde meine Macht allen Völkern zu zeigen, die haben das nicht so wahrgenommen. Die haben es überhaupt nicht kapiert, dass sie zu einer Hochzeit eines Lammes eingeladen sind. Zur Hochzeit einmal in Ewigkeit. da will ich gar nicht drauf eingehen, aber hier heißt es, sie hatten genug zu tun. Und diejenigen, die überhaupt nicht wollten, die sagten, oh, da bringen wir die Boten lieber um, damit sie nicht die negative Nachricht dem König bringen, die misshandelten die Boten und brachten sie um. Wie reagierst du da als König?
Oh Leute, halb so wild. Wir verschieben die Hochzeit auf nächstes Jahr. Ist auch noch ein Jahr. Ne? Jedes Jahr hat seine Plage genug. Ne? Und dann habe ich auch noch ein Jahr Vorscheidzeit, um mich darauf vorzubereiten. Wie verhält sich der König?
Und ich gehe mal einmal von Gott, dem König, aus. Und bitte euch auch, das geschichtsrelevant nochmal zu überlegen. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen los, ließ jene Mörder umbringen und die Stadt in Brand setzen. Ich bin Gott wirklich dankbar, dass ich erlöst bin. Ich habe früher mal Angst gehabt, wenn es einen Gott gibt und dann kommt er mit dem dicken Hammer und dann kriege ich alle meine Strafen eins zu eins ausgezahlt, weil ich so viel Mist gebaut habe, ein schlimmer Finger war. Aber Gott ist anders. Gott sehnt sich danach, uns zu sich zu ziehen. Er sehnt sich danach, alle Menschen zu sich zu ziehen. Jeden Einzelnen, der draußen rumläuft, jeder hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Keine Ausnahme. Ob du nur ein Mörder bist oder sonst irgendwas, du hast die Chance, ein neues Leben in Jesus zu bekommen. Lest euch mal oder hört euch mal Zeugnisse im Internet an, wo Leute, die Schwerverbrecher waren, über mehrere Jahre im Knast gesessen haben und mit Gott nichts zu tun haben wollten, die Gott an einem Tag angesprochen hat und dann über Schritte hinweg erlöst hat, die heute Prediger sind. Ja, ich war ein schlimmer Finger. Aber heute, ich bin eingeladen zur Hochzeit des Lammes. Leute, ich lasse mir das auch von niemandem rauben. Die Eingeladenen weigern sich zu kommen. Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert. Sie waren es nicht wert. Nicht wert. Sie waren es nicht wert, weil sie falsch auf die Einladung reagiert haben. Geht auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Nicht die vom Anfang eingeladen waren, sondern ladet alle ein, die ihr trefft. Alle. Und das Wort alle groß meint alle. Das meint dich und mich und alle da draußen. Ladet alle ein zur Hochzeit meines Sohnes, sagt Gott. Die Geladenen waren es nicht wert. Also alles, was ihr findet, ladet ein. Alle. Alle. Das taten sie und holten alle herein, die sie fanden, gute und böse. Gute und böse wurden alle eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Drogenabhängige, Alkoholiker, Ehebrecher, was weiß ich noch, was alles da draußen rumläuft. Alle wurden eingeladen zum Hochzeitsfest des Lammes. Was für eine Chance, dass Gott gesagt hat, nee, die Eingeladenen, für die ich es eigentlich vorbereitet hatte, die waren es nicht wert. Die sind nicht gekommen. Und einige musste ich strafen. Darum geht hin und ladet alle ein. Alle, die ihr findet. Als der König hereinkam zum Fest, um zu sehen, wer gekommen war, fand er einen, der kein festliches Gewand anhatte. Einer war unter den eingeladenen Gästen, der hatte gar kein festliches Gewand an. Schau an. Mein Freund, wie bist du überhaupt ohne Festgewand hereingekommen, fragte der König. Da befahl der König seinen Dienern, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort fängt dann das große Weinen und Zähneknirschen an. Alle sind geladen. Alle sind gekommen, die geladen waren, und einer hatte kein Festgewand an. Einer war dabei, der hatte sich überhaupt bekleidet, Musste man sich überhaupt bekleiden? Denn viele sind gerufen, aber wenige sind auserwählt. Viele sind gerufen, aber wenige sind auserwählt. Ich habe das in der letzten Predigt ganz kurz angeschnitten. Darüber streiten sich heute noch Theologen, was Jesus damit wohl gemeint haben könnte. Viele sind gerufen, wenige sind auserwählt. Von meiner Sicht aus, das ist meine Sicht, sehe ich das so. In der Antike war es üblich, dass die Gäste einer Hochzeitsfeier das Festgewand vom Gastgeber gestellt bekamen. Wenn du eingeladen warst, wie zum Beispiel dieser königlichen Sohnhochzeit, dann bekamst du bei der Einladung auch ein Festgewand in der Eingangstür. So hatten sie alle dieselben Kleider an, waren alle festlich gekleidet. Und wir haben mal gesehen, alle von der Straße weg, die hatten gar nicht die Zeit, sich umzuziehen. Und die hatten wahrscheinlich auch nicht das Geld, sich festliche Kleider zu kaufen. Also war es üblich, dass der König, der Ausstatter des Festes, alle Gäste mit einem Festgewand bekleidete. Sie hatten alle ein festliches Gewand an, bis auf den einen. Wie bist du überhaupt hineingekommen? Wahrscheinlich ist er bei der Eingangskontrolle ein klein wenig nach rechts geschritten, dann nochmal nach rechts, hat den Seiteneingang gesucht und ist war drinne. Aber der König hat das gemerkt, er hatte kein festliches Gewand an und das war sein Ende. Er wurde dorthin gebracht, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Gerufen, viele sind gerufen, griechisch kaleo, viele sind eingeladen. Jedes Mal, wenn wir auf der Straße evangelisieren, dann laden wir ein. Wir laden ein zur Hochzeit des Lammes. Kommt herbei. Offenbarung 19, Vers 11. Glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Wenige sind aber erwählt. Griechisch eklektos, auswählen. Eine klare Abgrenzung zu dem Eingeladensein. Epheser 1, 4 und 5, denn in ihm hat er uns schon vor Gründung der Welt auserwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er schon damals vorherbestimmt, durch Jesus Christus Gottes Kinder zu werden. Das heißt für mich, viele sind berufen. Viele, in vielen geht die Botschaft raus, kommt alle zur Hochzeit des Lammes. Kommt, kommt, es ist angerichtet, es wird ein Riesenfest geben. Wir werden singen, wir werden tanzen, wir werden essen, wir werden das Lamm sehen, wir werden uns einfach pudelwohl fühlen. Kommt alle herbei. Das heißt berufen sein. Auserwählt sein heißt, dass du die Einladung annimmst. Dass du sagst, okay, danke, dass ich eingeladen bin. Ich komme, ich mache mich auf den Weg. Mein himmlischer Vater, der König, ruft mich. Hier bin ich, Herr, ich bin ein nicht so toll, aber du hast mich gerufen und hier bin ich bin ein Auserwählter. Ich komme. Das heißt, ich muss gehen. Eine Einladung allein reicht nicht. Wenn ich Geburtstag habe und meine Freunde einlade, hey, komm mal zu meinem Geburtstag. Und dann kriege ich eine Absage. Nee, ich kann heute nicht. Heute läuft das Spiel Wolfsburg gegen Bayern. Das ist mir wichtiger. Ich bleibe lieber zu Hause. Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch. Dann hast du die Einladung verpasst. Warum? Weil du dich dafür entschieden hast, nicht zu gehen. Berufen sind alle. Berufen. Wie heißt es schon? Viele sind berufen. Viele sind eingeladen. Viele sind herbeigerufen zu kommen. Aber nur wenige nehmen die Einladung tatsächlich an, weil das heißt etwas, diese Einladung annehmen. Das heißt, wie Jesus es sagt, dass der alte Mensch gestorben ist. Du brauchst ein neues Gewand, ein Hochzeitsgewand. Und es ist wirklich ein geistliches Geschenk, das Hochzeitsgewand. Und wenn wir noch tausendmal auf die Schnauze fallen in unserer Nachfolge, Gott hat uns das Gewand gegeben, hebt uns wieder auf, gibt uns Glatz auf den Po und sagt, so, jetzt geht's weiter. die Eingeladenen, die Berufenen und die Auserwählten. Das ist eine homogene Masse, aber nur die Auserwählten selber sagen, ich will, ich komme. Ich lasse mal mein Wolfsburg-Bayern-Spiel, lasse ich mal Bayern-Spiel sein. Ne? Ist ja kein Wolfsburg-Spiel, ist ja ein Bayern-Spiel. Ich gehe zur Hochzeit oder zur Geburtstagsfeier. Das sind die Worte, die Jesus bekommen hat, als er in Kapernaum gepredigt hat, als er in Kapernaum die Schriftrolle vorgelesen hat. Der Geist Jahwes ist auf mir, er ruht auf mir, denn Jahwe hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Hey, komm mit! Und zerbrochene Herzen zu verbinden. Wie viele gebrochene Herzen laufen euch rum? Durch Freundschaften, durch Liebschaften, familiäre Tragödien, gebrochene Herzen. Und hier sagt er, ich bin gekommen, gebrochene Herzen zu verbinden. Ihr sollt heile werden. Heile, heile, heile. Den Gefangenen zu verkündigen, ihr seid frei. Den Gefesselten, ihr seid los. Um auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn, das Halleluja. Alle 7 Jahre wurde ein Halleluja in Israel ausgerufen. Dort mussten alle, die Sklaven hatten, diese wieder freilassen. Wenn du dich versklavt hast, auch als Israeli oder was auch immer, und du warst versklavt, galt das nur für 7 Jahre. Danach war das Halleluja, das Gnadenjahr des Herrn. Und ein Tag der Rache für unseren Gott. Gott kann auch Rache ausüben, um alle Trauernden zu trösten und den Trauernden Zions Freude zu bringen. Ich bin gekommen, ja, damit sie platzen vor Freude, dass es ihnen gut geht, dass es ihrer Seele gut geht, dass sie sich, ja, Amen, Schmuck bekommen anstelle von Schmutz. Schmuck anstelle von Schmutz. Freudenöl statt dem Trauerkleid und Jubellieder statt Mutlosigkeit. Alles neu, siehe, ich mache alles neu. Man nennt sie Terebinden, hochgewachsene Bäume der Gerechtigkeit. Eine Pflanze in Jahwes, die seine Herrlichkeit zeigt. Die seine Herrlichkeit zeigt. Ich freue mich, ja, ich freue mich über Jahwe. Meine Seele jubelt über mein Gott. Er kleidet mich in Gewändern des Heils und legt mir den Mantel der Gerechtigkeit um. Nur die ein festliches Kleid haben, das sie bei der Einladung bekommen haben vom Herrn oder vom König, die werden auch beim Fest dabei sein. Gewänder des Heils, wir sind heil. Da kommt ab und zu mal was hoch und manchmal muss man auch ganz schön kämpfen, aber wir sind grundsätzlich heil, weil Jesus in uns die Heilung längst begonnen hat. Ich habe das mal erlebt vor 4 Jahren, ich habe das schon mal erzählt, in der Teestube. Ich hatte Teedienst, war am Tee eingießen und es kam Rocker rein. So eine matte Kluft, richtig Rocker, ne? Jetzt mischen wir die Teestube mal auf, mal gucken. Ne? Und ich habe Tee eingegossen. Ein Rocker machte einen Löffel über der Kerze heiß und drückte ihn auf meine tee-einschenkende Hand. Es macht nur tsch. Ich sah ein Bild von mir, Christus am Kreuz, und dazu die Worte, fürwahr, er trug unsere Schmerzen. Dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, ist keine Theorie. Das ist Praxis. Fürwahr, er trug unsere Lasten. Er nahm auf sich unsere Schuld. Wir hielten ihn für den von Gott Vergessenen. Aber nein, es hat dem Herrn wohlgefallen, ihn die Strafe tragen zu lassen. Er trug unsere Last. Wir sind erlöst. Wir haben Hochzeitsgewänder bekommen. Gewänder des Heils. Von uns geht eigentlich etwas aus. Das war eigentlich, was ich mir überlegt hatte für die Botschaft heute. Lebendiges Wasser, das von uns ausgeht. Vom Altar durch den Tempel zur Tür, raus auf die Straße, dass es ein gewaltiger Fluss wird, durch den man schwimmen musste. Und überall, wo der Fluss kam, war Heilung. Bäume, die 12-mal Früchte gaben und deren Blätter zur Heilung der Nation dienten. Das ist das, was Gott von uns möchte. Das ist das, wenn er meint, steht ein für eure Mitmenschen, geht auf die Knie für eure Obrigkeit, dass wir diejenigen sind, die dieses Heil, diesen Fluss rausbringen aus diesen geheiligten Hallen. Das ist ein Salzstreuer hier. Ein Salzstreuer. Aber ein Salzstreuer hat eine Aufgabe. Er soll die Würze speisen, die Speise würzen so rum, und soll einige Sachen haltbar machen durch Salz. Das war früher so üblich. Das heißt, das, was wir hier erleben, was wir hier mitnehmen von uns, von Gottesdienst, ist durch uns auch für andere gedacht. Und da tun wir uns alle schwer mit, Leute. Alle, jeder von uns, ich auch. Aber ich bete für meine Nachbarn und ich halte meinen Mund auch nicht zurück. Ich sage auch manchmal etwas. Ne? Und manchmal ist es auch gut so. Ne? Weil wo wir sind, sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Aber Licht leuchtet, so wie hier, am besten, wenn es in einem dunklen Raum ist. Weil da wird das Licht erst sichtbar. Also müssen wir dahin gehen, wo Jesus sagt, wo die Wölfe sind. Ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das würde kein Hirte machen, das wäre ja blöd. Warum, was macht ein Wolf? Essbesteck raus, umgürten und dann, hey, wo sind denn die Lämmer? Und dann, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und da draußen sind teilweise reißende Wölfe. Aber wir sind die Lämmer. Er legt mir den Mantel der Gerechtigkeit um. Wie ein Bräutigam bin ich festlich geschmückt, wie eine Braut, die ihr Geschmeinde anlegt. Denn wie die Erde Pflanzen hervortreibt, wie ein Garten die Saat wachsen lässt, so bringt Jahwe der Herr unsere Gerechtigkeit hervor. Bei allen Völkern unseren Ruhm. Gottes Gerechtigkeit. Gott kannte keine Könige am Anfang. Kein Kleinkönig Kallewirsch, auf den alles hören muss. Gott kannte Richter. Er hat Richter am Anfang eingesetzt, weil er ein gerechter Gott ist und weil seine Gerechtigkeit zu den Völkern und Nationen soll. Seine Gerechtigkeit. Du hast meine Klagen in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauerwand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Das festliche Gewand, was ist das noch? Weil Gott euch nun auserwählt hat, ihr auf die Einladung reagiert habt und Ja gesagt habt, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet er euch, er bekleidet uns mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, mit Milde und mit Geduld. Er bekleidet uns mit Gewändern seines Heils. Und da gibt es noch mehr. Liebe zum Beispiel. Echte Liebe. Eine Liebe, die gibt. Und nicht nur eine Liebe, die nimmt. Kennen wir ja alle. Die Liebe hat sich ja verzerrt. Eine Liebe, die rein ist und heilig ist. Die gibt. Freude. Wirklich, dass deine Mundwinkel sich automatisch nach oben ziehen, wenn du mit der Gegenwart Jesus befasst bist. Ich habe Selbstbeherrschung. Wow, ein Ding, wo ich viel lernen muss, mich selbst zu beherrschen, gewisse Dinge zu lassen oder mich auch mal zurückzuhalten, wenn ich meine, aber Knut Adler weiß alles. Einfach mich selbst zu beherrschen. Freundlichkeit. Freundlichkeit. Sanftmut, Sanftmut, Demut, Frieden, Frieden. Ich bin gekommen, nicht wie die Welt, dass ihr Frieden habt, sondern meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Da muss ich nicht mein Recht bekommen und das von einem, nicht die Ukraine, teilweise noch zu Russland gehört, weil ich der russische Aggressor bin. Frieden, der von innen herauskommt. Dass du Frieden hast. Dass du einfach Frieden hast. Also abends im Bett gehst und einschläfst, weil du den Frieden Gottes hast. Treue. Gott ist ein treuer Gott. Und Gott möchte auch von uns Treue. Das war eins der ersten Dinge, die ich als Christ gelernt habe. Gott hasst Ehescheidung. Steht in der Bibel. Weil Gott ein treuer Gott ist. Und wenn du einmal Ja zu jemandem gesagt hast, dann gilt das für alle Ewigkeit. Du hast Ja gesagt. Ja. Und dann hilft dir Gott auch während der Zeit, das durchzustehen. Und das ist mir so klar geworden, als ich mich frisch bekehrt hatte. Gott ist ein treuer Gott. Er ist treu und er liebt die Treue. Jeschurun. Gottes geliebtes Volk bezieht sich auf ideale Menschen und Nationen, die die geistlichen und moralischen Vorstellungen ihres Gottes verkörpern sollen. Das heißt auf Neudeutsch, wir sind erlöst, wir sind gerufen, wir sind ausgestattet, haben Klaps auf den Hintern gekriegt und sollen gehen. Und das in aller Welt verkündigen. Entweder laut oder leise durch unsere Anwesenheit. Wir sollen es einfach nur verkündigen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir sollen lernen von Jesus. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Was ist ein Joch? Früher wurden Ochsen unter ein Joch gespannt. Zwei Ochsen nebeneinander, die zogen einen Pflug. Manchmal war es ein etwas älterer, erfahrener Ochse und manchmal war es ein Hornochse, ein junger Ochse. Und der junge Ochse konnte vom alten Ochsen lernen, wie man sich in einem Pflug unter einem Joch bewegt. Und Jesus legt uns auch ein Joch auf, wenn wir Jesus nachfolgen. Nehmt auf euch mein Joch. Das ist wieder diese Einladung. Nehmt es. Das heißt nicht, du hast jetzt das Joch und das war's. Das heißt, nimm das Joch. Nimm es an. Komm zur Einladung. Komm zur Hochzeit des Lammes. Nimm das Joch auf dich. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber hilft auch tragen. Ich brauche das nicht alleine machen. Ich habe den erfahrenen Ochsen neben mir. Und ich als Hornochse gehe neben ihm. Ich bin in einem Joch. Und was ist das für ein Joch? Das ist Gottes Wille. Nehmt auf euch mein Joch. Ich bin gekommen, um zu den Willen des Vaters zu tun. Gottes Wille ist das Joch, das Jesus trägt. Und nehmt auf mein Joch, auf euch mein Joch. Du und ich auch. Denn getrennt ohne ihn können wir nichts tun. Da kannst du dich noch so anstrengen, da kannst du, was weiß ich was. Klappt nicht, weil der Geist Gottes Menschen ruft. Aber der Mensch ruft, der Geist Gottes ruft Menschen durch uns. Wir sind die Heilsbringer. Wir sind die Hebammen. Hebammen statt Christi Stadt. Da laufen bestimmt Menschen rum, die Jesus erlebt haben. Die vielleicht wie damals im Zweiten Weltkrieg gerufen haben, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann hol mich raus aus dem Mist hier. Und ich will dir dienen. Die es aber wieder vergessen haben. Und dann kommen wir und erinnern sie daran. Es gibt einen Gott, der dich liebt. Lass dich rufen. Und dann, stimmt, stimmt. Und dann kommt die Erinnerung wieder. Und dann bekehren sich die Leute. Sich für Jesus zu entscheiden, ist das Wichtigste, das Allerwichtigste auf der ganzen Welt. Alles andere kommt dazu. Aber das Wichtigste ist, dass du eingeklinkt bist in den Leib. Eingeklinkt bist in Jesus. Dass du eingestiegen bist in den Fahrstuhl und hochfährst. Das ist entscheidend. Und was ist Gottes Wille? Und jetzt wird es hart.
denn es ist Gottes Wille, dass die Menschen, dass alle Menschen errettet werden. Dass alle Menschen errettet werden, Leute. Das ist Gottes Wille. Der Salzstreuer muss raus und draußen sein Salz verteilen. Draußen die Speise würzen und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen errettet werden. Was bedeutet das für uns? Nehmt auf euch mein Joch. Des Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wie ein Lawinenspürhund zu suchen, wer verloren ist. Zu suchen und zu finden und zu retten. Wie du mich in die Welt gesandt hast, sagt Jesus seinen Jüngern. Apostello, wie du mich Apostellos in die Welt gesandt hast, so Apostello, so sende auch ich sie in die Welt. Du hast mich gesandt und sie werden jetzt von mir gesandt. Und das galt nicht nur für die 12. Ich bete aber nicht allein für sie, die 12, sondern auch für die, die durch ihr Wort, Rema, das lebendige Wort Gottes, an mich glauben werden. Das ist vor Hunderten, vor tausend Jahren geschrieben worden. An mich glauben werden. Nicht die gläubig sind. An mich glauben werden, dass alle, die sich für Jesus entschieden haben und das aufrichtigen Herzens meinen, auch von Gott Apostellos werden, auch ausgesandt werden, auch hinausgesandt werden, dahin, wo Jesus uns haben will, an die Enden der Erde. An die Enden der Erde. Am Freitag war ich bei der Weihnachtsfeier von der Kaffeetwitter, von der Drogenrehabilitation. Und da waren, hat mir jemand, drei Leute sind auf mich zugekommen. Ey, Knut, der Michael war da, der hat von dir geschwärmt und erzählt, was du alles gemacht hast. Ich war froh, dass ich nicht da war. Michael kam zu uns nach Deutschland mit seiner Frau, um unter den Kurden zu arbeiten. Und dann gab es ein Erdbeben in Jelowa. Und er ging mit nach Jelowa und die bauten da erdbebensichere Häuser. Und er ist da geblieben, 30 Jahre lang, in der Türkei. Und ich habe ihm gesagt, dass er eingesegnet ist für die Kurden. Michael, du wirst nicht zu den Kurden gehen, du wirst in die Türkei gehen. Und du wirst in der Türkei die verlorenen Städte der Offenbarung wiedergewinnen. Er hat einen kleinen apostolischen Dienst gehabt, mehrere Gemeinden sind zusammengekommen, viele Leute auch aus Libyen, Syrien, die da ihre Veranstaltung hatten. Er hat gehorcht, er war in der Türkei und hat das, was Jesus ihm aufs Herz gelegt hat, hat er durchgeführt. Preist den Herrn, preist den Herrn, preist den Herrn, dass es sowas gibt. Wir haben vor Jahren, waren wir in Argentinien, haben dort unter Indianern missioniert. Und dann hatte mir ein Häuptling dann erzählt, dass der Brunnen verschüttet ist. Und da dachte ich mir, Mensch, die brauchen Wasser, was machst du denn jetzt? Also habe ich eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Über das Landesjugendwerk sind einige tausend Euro zusammengekommen. Und dann sind wir hingefahren. Die haben den Brunnen schon aufgebaut, nicht den Brunnen, sondern den Wasserbehälter schon aufgebaut gehabt. Nur die Brunnenpumpe war noch nicht da. Die war über Jahre hinweg kaputt gegangen. Und dann sind wir rübergefahren. Und dann kamen wir an in Argentinien. Und dann waren wir in der großen Stadt an der Bushaltestelle. Und da ist eine von unseren Mitarbeiterinnen beklaut worden. Total beklaut worden. Alles weg. Also musste nächsten Tag zur Botschaft. Neue Ausweispapiere oder Hilfsausweispapiere. Und ich habe gedacht, das ist deine Chance, mit dem Wasserministerium zu sprechen. Also wenn ich zum Wasserminister bin, in Kluft, voll in Rüders Kluft, bin dahin. Und wir hatten ein super Gespräch mit dem Leiter. Der hat dieselbe Musikrichtung, denselben Musikstil wie ich. Wir haben uns nur über Musik unterhalten. Und er hat gesagt, ich verspreche euch, ihr bekommt die Pumpe. Zwei Tage später waren wir bei den Indianern. Und die Pumpe war da. Die hatten Wasser. Und das ist das, was zählt, dass Menschen geholfen werden, dass Menschen in ihrer, sag ich mal, wenn du kein Wasser hast, Trübsal, ich muss so weit latschen und tralla, in ihrer Trübsal Heilung bekommen, dass es ihnen besser geht. Der Häuptling hat dann gesagt, und dann kam ein junger Mann aus Deutschland Und dann hat er uns das Wasser gegeben und wir glauben jetzt. Und dann hat er Kinder, aber mit den Kindern gespielt. Und die Schamanen haben gesagt, das muss ein guter Mensch sein. Wir lassen die Kinder auf bei denen. Ne? Preis den Herrn. Was haben wir vorhin gelesen? Nicht wir sind es, sondern der Geist Gottes ist es in uns, der das tut. Wir können sagen, okay, hier bin ich, ein kleines Mäuschen, aber strahle du jetzt. Und dann werden wir, wird es leuchten. In der Dunkelheit. Los, kommt an einen ruhigen Ort mit mir allein, ruht ein wenig aus. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt, als sie wiederkamen vom Dienst. Und dann sind sie rausgefahren an die einsame Stelle. Ich mache mit euch all you can eat. Nur wir ganz alleine, die 12 und ich ganz alleine. Was werden die Jünger gedacht haben? Endlich. Das wurde aber auch Zeit. Endlich kann ich mit dem Meister allein sein. Endlich, das weiß ich, dass es mir gut ist. Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Ich und der Meister. Ich und meine Gemeinde. Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Das ist das Anrecht, was wir von Gott zugesprochen bekommen haben. Und das hält auch ein. Wir werden wunderbare Zeiten haben. Aber dann landete Jesus mit seinem Boot und sah die Volksmenge. Als Jesus nun aus dem Boot aufstieg und eine große Menge Volks versammelt sah, ergriff ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. In der Originalfassung steht, sie waren wie verschmachtende Schafe, die keinen Hirten haben. Kein, der ihnen zeigt, wo es lang geht, wo sie frische Weide und frisches Wasser finden. Im Griechischen steht, er hatte Splantia, als er die Volksmenge sah. Splantia ist das tiefste griechische Wort für Mitgefühl. Ihm war kotzübel vor Erbarmen. Er hat die Not gesehen. Und dann waren die Jünger, das Fest mit den Jüngern, wir um hier machen und Jüngern, war egal. Es ging um die Volksmenge, die er sah. Tiefes Mitleid. Er sah sie und hatte herzliches Erbarmen. Und das hat alles um die Erde geschmissen. Er hielt eine lange Predigt, die hat nichts zu essen. Kleiner Junge hatte 5 Brote, 2 Fische. Das wurde dann, Jesus hatte dafür gedankt, das wurde vermehrt und die Leute wollten Jesus zum König machen. War nicht seine Zeit. War auch nicht sein Königtum zu der Zeit. Aber sein herzliches Erbarmen hat alles verändert. Ich habe euch einen Film mitgebracht, den ich während meiner Landesjugendwerkzeit öfters gezeigt habe, wenn ich in neuen Gemeinden war. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wer ihn kennt, schaut ihn euch noch einmal an. Wer ihn nicht kennt, macht euer Herz weit.
Es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe. Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote.
Wunderbar. Geben Sie Ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich. In 5 Minuten.
Ja, Sir.
Matrose McMillan, was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst. Wer sind Sie?
Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Tal der Entscheidung zu betreten.
Es tut mir leid, mein Herr.
Ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag?
Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben.
Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? Oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun?
Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an.
Jack, die Party ist beinahe vorbei.
Hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Burlow auf dem zweiten Deck melden sollen, zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Burlow hat die Rettungsboote klargemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir.
Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz.
Aber, Sir...
Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen.
Aber, Sir, dieses Schiff ist immerhin...
Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen?
Nein, Sir.
Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock?
Naja, schon möglich. Vielleicht aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir.
Matrose McMillan. Meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr.
Wieso ist denn noch keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen.
Noch nicht lösen?
Nein, Sie müssen es vom Boot aus lösen, sobald das Boot aufs Wasser trifft.
Meister!
Und Beeilung!
Wo bleiben die anderen?
Und keine Ahnung!
Ah, ich glaube, da kommen sie! Schick sie mir rüber, allein komme ich nicht zurück!
Bootsmann Burlow!
Na, das wurde aber auch wirklich Zeit. Nein, was soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich, verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klargemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur 6 Leute, also im Ernst?
Ja, Sir, ich...
Ist Ihnen klar, dass mindestens 2 Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu lassen?
Ja, Sir, ich
Wollen
weiß,
Sie mir
Sir.
Erzählen, dass wir jetzt 3 Rettungsboote runterlassen? Ganze 3 Stück, um 76 Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren?
Nein, Sir, ja, Sir.
Bei der Wassertemperatur können diese Menschen nur Minuten überleben. Und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute. Brock, was ist mit den anderen? Was läuft da?
Von von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht.
Wie wollen Sie die bei 3 Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das 3 Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen.
Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot?
Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst.
Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind 12 Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Standpunkt des Rettungseinsatzes mitteilen?
Es wurden 3 Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over.
Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um die sie jeder beneidet. Eine Crew von 64. 24 Rettungsboote. Und die setzen nur 3 ein.
Mami, wo bist du?
Mami, komm hier! Ja,
Mami, komm hier! Ja. Mami, bitte! Bitte!
Gottes Ebenbild im Menschen war das Bild der Liebe. So lange, bis die Stürme der Sünde das Wasser aufwühlten und das Ebenbild verzerrten. Aber Gott war nicht zu überlisten. Er investierte alles, was er hatte, in jeden Einzelnen, der je gelebt hat. Über die vielen Jahrhunderte haben Männer und Frauen gelebt, die sich leidenschaftlich engagiert haben, allen Stämmen und Nationen das Wort Christi und seinen Rettungsplan zu verkündigen. Viele haben ihr Leben geopfert. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist 100-mal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Diese höchste Liebe zu kennen, ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Meine Freunde, ich bin hier, um euch zu sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi kein Vergnügungsschiff ist, sondern ein Rettungsboot zur Errettung von Seelen. Und an Deck wird jede Hand gebraucht.
Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Was hat Vorrang für eine Gemeinde? Dass es einer Gemeinde gut geht, dass sie genug hat, dass es schöne Gebäude hat und so weiter und so fort? Oder der übergeordnete Auftrag? Geht hin in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreatur. Corpus Christi, so ist das Schiff, Leib Christi, sind die Gemeinden. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Kein Auszugsschiff, sondern Rettungsboot zur Rettung von Seelen. Und an Deck, all hands on deck, wird jede Hand gebraucht. Um auf normalen Film einzugehen, seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Wir waren vor ein paar Wochen, ich habe das letzte Woche schon gesagt, waren wir draußen, haben evangelisiert. Und ich habe am Anfang beim Gebet gesagt, da gehe ich nicht, ich bin nicht doof und gehe bei dem Wetter raus, mache einen Straßensatz, ich bin nicht bescheuert. Ich war trotzdem da. Warum? Manchmal arbeitet Gott an einem. Und ich war froh, dass ich da war. So gute Gespräche. Und darauf warten, draußen warten Menschen, auf die wir zugehen können. Draußen warten Menschen, für die wir beten können. Junge, Erwachsene, ältere Menschen, die eine neue Heimat brauchen, ein neues Zuhause und wiederum ausgebildet werden, andere zu erreichen. Ich will euch hier nicht anpreachen. Das lag mir eigentlich ferner. Ich will euch die Dramatik der Situation vor Augen führen. Dass wir einen Job haben, der anderen Leuten Leben bringt. Was machen wir mit dem Job? Behalten wir den in unserem kleinen Herzen und geben ihm vielleicht 5 Meter Raum, dass er sich mal ein bisschen mit anderen unterhalten kann? Oder geben wir diesem Herzen Raum, dass es ganz gehen kann? Als der Mann mit dem Diener da geredet hat, die Party ist beinahe vorbei. Und dann ist er rausgegangen und dann hat der eine gesagt, ein guter Mann, den wir verlieren. Das ist oftmals unsere Einstellung als Christen. Wir haben einen Jugendleiter gehabt bei uns in der Gemeinde. Georg Torpmann, das war mein Zimmergenosse in unserer Wohngemeinschaft, unser Jugendleiter, ein super Jugendleiter. Und der andere hat gesagt, ich gehe nach Indien, von Indien nach Pakistan, von Pakistan nach Afghanistan. Ein guter Mann, den wir verlieren. Ein super Jugendleiter. Wir haben ihn vielleicht verloren, aber andere haben dafür riesig viel gewonnen in Afghanistan. Die haben die Flüchtlingscamps betreut, die haben Steinhäuser gebaut, die haben wirklich eine super Arbeit gemacht, genau wie Michael. Leute, die bereit waren zu gehen, zu sagen, hier bin ich her. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß auch nicht, was ich kann. Hier bin ich, gebrauche du mich, wie es dir gefällt. Und die dann gehen. Ungewöhnlich für eine erste Botschaft in einer neuen Gemeinderäume. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ich habe eigentlich was anderes geplant gehabt. Aber ich denke, dass Gott uns als Gemeinde neu zurüsten möchte, andere zu erreichen. Und wenn wir nicht gehen, dann beten wir für sie. Wir treffen uns jede Woche zum Gebet. Und wir haben den Auftrag zu beten, selbst für unsere Politiker. Hätten die Christen im Dritten Reich erkannt, um was es geht, wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Ganz sicher nicht. Aber die Christen haben geschlafen, waren so beschäftigt mit ihrem eigenen Kram und Hitler hatte die Chance, oder was weiß ich, wie man es nennen kann, sein Reich zu bauen. Lasst uns aufwachen. Ich sage euch jetzt ganz ehrlich, ich will euch wirklich kein schlechtes Gewissen machen. Das liegt mir echt fern. Lasst uns aufwachen und Verantwortung für diese Welt zu übernehmen. Lass dir einen Menschen aufs Herz legen, für den du beten kannst. Lass dir Menschen aufs Herz legen, zu denen du gehen kannst. Lass es dir zeigen, wie es ist, wenn du mit Menschen sprichst und die errettet werden. Es ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ich habe da letzte Woche schon drüber geredet. Ich habe diesen Traum gehabt, dass jemand vor Claudia steht, sie bedroht und tralala, tralala, ich bin dazwischen. Ich saß in einem Wagen und die Person kam wieder an mein Seitenfenster im Traum. Und ich habe das Seitenfenster aufgemacht. Und diese Person hat ihr Leben Jesus gegeben. Was mich total angesprochen hat, war, wie sich ihr Gesicht veränderte, als sie sich bekehrte. Ich habe es nur zweimal in meinem Leben erlebt, dass Menschen, die sich bekehren, verändert wieder weggehen. Besser haben wir es nicht, aber besser sind wir dran. Vater, ich möchte dir Dank sagen für jeden Einzelnen, der hier ist, der du siehst, die Botschaft von heute. Und ich möchte dich bitten, dass du persönlich zu den Herzen der einzelnen Person sprichst und dein Herz ihnen offenbarst, Herr, sie von dir angesprochen werden, von dir in den Arm genommen werden, von dir mit dir auf den Weg geschickt werden, Herr. Und ich bitte für diese Gemeinde, dass sie ihre Verantwortung erkennt, auch die Verantwortung für Evangelisation, Mission und ihren Weg geht. Ich danke dir, dass ich hier sein darf und danke, Herr, für diese neuen Räumlichkeiten. Amen.